Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
Hallo Udo, schön, dass wir beide heute wieder einen Podcast zusammen machen.
Ja, grüß dich Andreas. Du bist wahrscheinlich in Hamburg, ich sitze hier in Göttingen.
Ja, genau. Ich sitze sogar im Hamburger Büro. Und das Erstaunliche ist doch, dass wir durch Corona die Selbstverständlichkeit des Homeoffice doch in Alltag integriert haben.
Naja, das ist heute ein ganz besonderer Tag. Es ist exakt der 100. Tag, in dem ich im Homeoffice bin. Es kommt mir ganz normal und selbstverständlich vor. Und ich hoffe sehr, dass viele dieser Dinge wie weniger Reisen, mehr digital machen, nochmal ganz anders überlegen, wo muss ich wirklich hinfahren, sich nach der Corona-Krise erhalten.
Ja, ich finde das ein spannendes Thema und da sollten wir uns vielleicht schon mal vornehmen, dass wir im Herbst einen eigenen Podcast dazu machen.
Naja, das fände ich auch deshalb spannend, weil ich jetzt in Gesprächen mit Mandanten mitbekomme, dass die digitalen Formate auch zum Beispiel im Bereich der Spenderbindung, Events und so weiter immer wichtiger werden. Und da die Lehren zu ziehen und für unsere Mandantschaft da zu sein, scheint mir ausgesprochen sinnvoll.
Da sind wir ja fast schon beim Thema, Udo. Wir beide wollen heute über die von dir entwickelte Shumero-Scorecard sprechen. Und lass uns doch mal mit der Frage starten, die mir durch den Kopf ging, als du mit der Idee um die Ecke kamst. Dass du zu mir gesagt hast, Andreas, wir müssen eine Scorecard entwickeln. Und ich dich gefragt habe, Udo, eine Scorecard, was ist das eigentlich? Magst du zum Einstieg diese Frage nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten? Was ist eigentlich eine Scorecard im Fundraising?
Das will ich gern versuchen. Also eine Scorecard vom ursprünglichen Wort her ist die Tafel, an der man zum Beispiel beim Dart-Spielen dann die Punkte zu den einzelnen Spielern aufnotiert. Und genau das macht eine Scorecard. Statt des Spielers ist es die Adresse. Und wenn die Adresse einen Punkt erzielt, weil sie ein bestimmtes Kriterium erfüllt, dann bekommt sie auf der Scorecard einen Strich. Und so wird jede Adresse dann mit Kriterien und mit dem Maß, wie sie die Kriterien erfüllt, bewertet. Und die Struktur, also die Kriterien und die Punkte, das ist im Grunde genommen die Scorecard. Ganz einfach gesprochen wie ein Schüttelsieb. Alles, was die Kriterien erfüllt, bleibt drin. Und alles, was die Kriterien nicht erfüllt, fällt durch.
Okay, also eine Dartscheibe, mit der man was sieht, also Kontakte. Geht es da um die Spenderdaten einer Organisation, Kontaktdaten? Was rüttelst du da? Und nach welchen Kriterien wird definiert, wie groß dann eins dieser Löcher ist, wo dann die Steinchen durchfallen oder nicht?
Also zuerst, es ist nicht die Dartscheibe, sondern es ist die Tafel, mit der man den Spielstand dokumentiert.
Ach, super, dass du das aufklärst. Okay.
Okay. Also ich mache ein Beispiel. Als ich damals bei meinem Arbeitgeber Erzbistum Freiburg anfing, Briefe für den Erzbischof zu entwickeln und zu versenden, hatte ich ein Luxusproblem. 2 Millionen Adressen. Ich wusste, dass viele von diesen Menschen nicht spenden werden, weil sie entweder zu alt oder zu jung sind. Also konnte ich nach Alter selektieren. Und dann blieben mir aber immer noch 1,2 Millionen Haushalte. Dann habe ich mich gefragt, welche Menschen spenden denn wohl für die Kirche? Und habe einen Kollegen, der schon Erfahrung hatte und solche Briefe machte, gefragt, können wir mal die Kriterien, soziodemografische Daten wie Kaufkraft, wie Milieu, wie Lesegewohnheiten bei deinen Adressen anreichern und gucken, gibt es ein Profil für Spender für katholische Kirche, wenn der Bischof schreibt? Das haben wir gemacht, es gab das Profil und dann habe ich meine 1,2 Millionen Adressen genommen, habe die in dieses entwickelte Schüttelsieb, kirchliche Spender größer 60% reingetan und siehe da, es blieben 400.000 Haushalte über, die die Kriterien erfüllt haben und mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 60% bereit sind, für katholische Kirche zu spenden. Klingt aufwendig. Kostet ein bisschen Geld, aber stell dir mal vor, 800.000 Briefe nicht verschickt. Mhm. Selbst bei einem Packagepreis von unter 50 Cent war das viel gespartes Geld und so teuer war die Scorecard im Leben nicht.
Ja, ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, dass dadurch, dass du 2 Millionen Adressen nimmst, einen Teil selber rausnimmst, weil du sagst, zu junge und zu alte Menschen sind vielleicht nicht die idealen Spenderinnen und Spender, hast dann die 1,2 Millionen über und reduzierst das auf die 400.000, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Das ist ja wahnsinnig auf den Punkt, weil du ja keinen Lucky Punch brauchst, also keinen Glücksgriff, sondern du reduzierst ja deine Risiken, deine Kosten und maximierst den möglichen Spendenertrag. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau das ist es. Und deshalb ist es gerade für Kolleginnen und Kollegen, die in einem hohen Kosten-Nutzen-Druck stehen, eine tolle Möglichkeit, den ROI zu steuern. Ich kann ja sagen, ich nehme nur die, die eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass sie spenden und bin dann in der Kosten-Nutzen-Relation noch mal besser. Oder ich kann sehr fein skalieren die Auflagen. Hohe Auflagen sind preiswerter. Wo mache ich den Cut? Bei welcher Spendenwahrscheinlichkeit? Das ist ein sehr schönes Instrument, also um zum einen die Kostenseite zu steuern, zum anderen die Ertragsseite zu prognostizieren und schlussendlich auch den ROI zu optimieren. Und vor allen Dingen zu planen.
Mhm. Weil die Alternative wäre ja, ich würde 2 Millionen Briefe rausschicken. Vielleicht würde ich eine Testmenge nehmen, um das nicht ganz so aufwendig zu machen. Aber ich bleibe mal bei den 2 Millionen. Roundabout mit allen drum und dran, wenn ich es günstig mache, kostet mich das pro Brief 1 Euro. Also bin ich bei 2 Millionen Kosten.
Das ist zu teuer.
Ja, aber ich kann es leichter rechnen.
Ah, okay.
Lieber Udo.
Aber so, wir sollten es erwähnen.
Ja, okay. Dazu vielleicht gleich noch mal etwas mehr, damit auch die Hörerinnen und Hörer, die nicht so regelmäßig mit Mailings zu tun haben, auch da eine Orientierung haben. Aber ich bleibe mal bei dem 1 Euro, der zu teuer ist bei 2 Millionen Briefen. Jetzt hast du es auf 1,2 Millionen Haushalte reduziert, sind also 1,2 Millionen. Dadurch, dass du 400.000 am Ende mit der Wahrscheinlichkeit 60% selektiert hast, hast du ja schon mal die Auflage um 800.000 Briefe reduziert und 800.000 Euro an Portokosten gespart. Jetzt vermute ich, dass eine solche Scorecard keine 800.000 Euro kostet, oder?
Nee, dramatisch weniger.
Das heißt, ich bin doch, egal was sie kostet, doch sofort im Plus, weil ich das auf der Kostenseite spare. Ist das das Hauptargument, warum Organisationen Scorecards einsetzen?
Nein, das ist das Hauptargument, warum Kirchen, die ihre Mitgliederverzeichnisse haben oder Mitgliedsorganisationen, die Scorecard einsetzen sollten, wenn sie Mitglieder zum Spenden einladen. Viele andere Organisationen haben ja das Problem, dass sie gar nicht so einen großen Adressbestand haben.
Heißt das, dass eine Scorecard sich erst ab 2 Millionen Adressen lohnt?
Nein, eine Scorecard lohnt sich zum Beispiel, wenn ich herausbekommen möchte, welche Menschen, und damit sind wir schon bei der Shomoiro-Scorecard, welche Menschen in meinem Bestand haben denn das Potenzial, fünfstellig oder sechsstellig zu spenden? Auch da hilft eine Scorecard.
Das heißt also, du kannst es auch verfeinern und du hast das ja eben genannt, du hast ja das Produkt, ich nenne das mal wirklich Produkt, es ist eigentlich ja mehr als ein Produkt, das ist, wie ich finde, eine sehr kluge Idee, die du umgesetzt hast. Du hast das ja dem Namen Shomeiros gegeben, weil es schon andere Scorecards am Markt wahrscheinlich gibt. Ist das so, die Scorecard, ist das was Neues, ist das was Organisationen schon länger einsetzen?
Also Scorecards, die auf soziodemografischen Daten basieren zum Beispiel, sind durchaus üblich. Und an der Stelle muss ich auch eigentlich viel zu spät darauf hinweisen, dass ich zwar die Idee hatte, aber seit vielen Jahren zusammen mit Microm zusammenarbeite. Microm ist der Spezialist für soziodemografische Daten in Deutschland, die georeferenziert sind.
Ich muss dich mal unterbrechen. Wenn du jetzt sagst, ja, soziodemografische Daten, die geo, was sind? Geo?
Referenziert sind.
Marx, ich bin Volkswirt, das vielleicht für alle zur Erklärung. Ich kann so komplexe Dinge nicht verstehen. Magst du mir mal beide Begriffe übersetzen? Was heißt soziodemografische Daten und was ist georeferenziert, wenn ich das Wort richtig mir gemerkt habe?
Ja. Soziodemografische Daten sind statistische Daten zu Verhalten von Menschen und Menschengruppen. Ein soziodemografisches Datum ist zum Beispiel die Kaufkraft. Ein anderes soziodemografisches Datum ist die Wohnlage. Weiteres soziodemografisches Datum kann sein Kaufverhalten bezogen auf Pkw oder Leseverhalten bezogen auf Zeitschriften oder Televisionsverhalten. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Typologien wie Sinusmilieus, Limbic Types, also wo bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft als homogen erkannt sind, die gleiche Werte, ästhetisches Empfinden und Verhalten miteinander haben, wo ich dann ja auch sehr genau zielgruppenspezifisch ansprechen kann, weil ich weiß, diese Gruppe hat diese Milieuzugehörigkeit und findet diese Art von Bild toll und jene Art von Sprache toll.
Und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit einer Spende.
Ja, das kann ich illustrieren. Wir haben soziodemografische Daten, die Milieus mittlerweile auch im Online-Bereich. Und nehmen wir mal E-Mail-Spendenaufruf. Da ist der Betreff ganz entscheidend. Und welches Wort schreibe ich in den Betreff? Wenn ich dann weiß, welches Milieu welches Wort toll findet, kann ich auch schon im Betreff und damit die Öffnungsrate beeinflussen, weil jedes Milieu das richtige Wort bekommt. So ist zum Beispiel das Wort Solidarität für traditionelle und konservativ etablierte Milieus ein Wort, das Sie nicht zum Öffnen einer E-Mail ermuntert.
Spannend. Jetzt, wenn du das so erzählst, dann bin ich ja massiv beeindruckt über diese logische Konsequenz, die du da ansetzt, dieses klare Denken. Erlebst du aber manchmal auf der Seite der Organisationen, dass das vielleicht Fundraiserinnen und Fundraisern Angst macht, Menschen so zu betrachten? Wie ist so deine Erfahrung? Du hast ja auch im Februar zu dem Thema Scorecard auch schon mehrere Vorträge gehalten. Wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen auf diese Gedankenwelt, die du dort gerade ausrollst?
Fasziniert, gruselig, oh Gott. Also die meisten sind zunächst abgeschreckt. Es kommt sofort die Frage, woher wissen Sie das von mir? Dann zu Recht die Frage, ist das datenschutzkonform? Und dann gibt es viele, die in der Abwehr bleiben und viele entwickeln aber eine Faszination über die Möglichkeiten, die in diesen Methoden stecken. Und das Thema Datenschutz, ein Satz dazu, es handelt sich um statistische Daten, die aus Echtdaten abgeleitet werden und alle soziodemografischen Daten in Deutschland können datenschutzkonform verwendet und angereichert werden.
Was sind so deine Argumente, um zu sagen, nutzt es, weil es kommt vielleicht sogar der Spenderin oder dem Spender entgegen?
Naja, zum einen nutzt es, wenn ihr damit Kosten sparen könnt. Nutzt es bitte, wenn ihr zielgruppenspezifischer kommunizieren könnt. Ist natürlich immer eine Frage, lohnt es sich, dass ich Kommunikation, sprich Spendenbrief, auf mehrere Varianten aufbohre? Aber zum Beispiel im Bereich der Mitgliederbindung oder der Austrittsprävention macht zielgruppenspezifische Ansprache Sinn. Aber jetzt sind wir eigentlich, Andreas, bei einem Podcast zum Thema soziodemografische Daten und weg von der Scorecard.
Das stimmt, aber trotzdem lass uns den Gedanken noch kurz zu Ende bringen, weil mein Gedanke dazu ist, dass ich als Konsument, weil du das mit dem Wort Solidarität in dem E-Mail betreffst, gesagt hast, mich ärgert es manchmal zutiefst, was für unsinnige E-Mails ich kriege, weil sich niemand an den Kopf macht, was mich interessiert. Und wenn ich Dinge bekomme im Wording oder auch in der Bildsprache, die mich anspricht, dann fühle ich mich als Spender deutlich wohler, als wenn ich das allgemeine Blabla kriege. Ich glaube, das wäre so mein Argument für die Scorecard.
Das wäre mein Argument für die Verwendung von soziodemografischen Daten, weil die Scorecard ist ja dann eine Kombination aus verschiedenen soziodemografischen Daten, die ein Profil bilden. Die Scorecard dient einer Profilierung. Ich suche Menschen, die konservativ etabliert sind, die eine bestimmte Lesegewohnheit haben und eine Affinität zu Themen wie Entwicklungshilfe oder Umweltschutz. Mhm. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, dann gibt es viele Striche und dann kommt die Adresse ins Körbchen.
Und du hast eben gesagt, dass du mit Microm zusammenarbeitest und du wirst ja diese Auswahl, wie ich dich kenne, ja auch sehr bewusst getroffen haben, dass du mit Microm einen Partner oder in Microm einen Partner siehst, der genau die Anforderungen, die du an eine Scorecard hast, erfüllst. Magst du da noch mal 2-3 Sätze zu Microm sagen, bevor wir zu Shumero Scorecard kommen?
Naja, also Microm war für mich der Partner der Wahl, weil Microm die sogenannten Sinusmilieus georeferenziert hat. Und die Erklärung bin ich dir ja auch noch schuldig. Die Sinusmilieus werden qualitativ erhoben in Interviews. Und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wenn ich zum Beispiel Spendenbriefe machen möchte, welche Adresse trifft denn auf welches Milieu? Und das ist genau die Leistung von MIGROM, dass sie mit statistischen Verfahren diese Milieus auf jedes Haus in der Bundesrepublik runtergebrochen haben. Das heißt, ich kann sagen, gib mir die Mustermannstraße 9 und dann sagt MIGROM mir mit einer Wahrscheinlichkeit von X wohnt da jemand, der diesem Milieu angehört und diese Kaufkraft hat und diese Lesegewohnheit hat. Und damit kann ich Adressen qualifizieren. Und das ist sozusagen das, wo MIGROM führend war. Und was mich bei MIGROM angesprochen hat, war dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Wir haben unglaubliche Freude an Daten. Das kommt mir entgegen. Und wir haben dann über Jahre einfach viel ausprobiert, getestet, manchmal uns auch ein bisschen verrannt, weil all diese statistischen Dinge haben natürlich auch eine Schattenseite oder, sag mal, eine Fehlerquote. Und das beziehe ich jetzt mal auf eine Scorecard. Eine Scorecard zum Spenderverhalten bewertet das Verhalten in der Vergangenheit und transportiert es in die Gegenwart und sagt, such mir alle, die in der Vergangenheit, die denen entsprechen, die in der Vergangenheit gespendet haben. Und da kann es blinde Flecke geben. Deshalb ist eine meiner Lehren, dass ich, wenn ich mit Scorecards arbeite, immer statistisch relevanten Testgruppen mitlaufen lasse, um die blinden Flecke zu identifizieren. Und das sind Dinge, die ich mit MIGROM zusammen immer wieder sehr gern in einer wirklich belastbaren Partnerschaft gemacht habe. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch als Schomerus mit MIGROM eine Kooperation eingehen.
Ja, das heißt also, muss ich als Fundraiser diese Daten Liebe, diese Daten Wertschätzung, wie du sie hast, muss ich sie mitbringen oder kann man das delegieren?
Das kann man gut delegieren, weil ich verstehe ja zu 95% nicht, was MIGROM macht. Aber ich habe eine Idee, wofür ich es nutzen kann, taktisch. Und habe eine Idee, was mein Ziel ist. Und MIGROM hilft mir dann, die Taktik umzusetzen und operationalisiert sie und hilft mir, meine Ziele zu erreichen.
Jetzt hast du ja von der Schomerus-Scorecard schon mal gesprochen. Ist das etwas Besonderes im Vergleich zu anderen Scorecards? Und wenn ja, warum?
Also zunächst die Richtigstellung zum Namen, Schomerus Scorecard bei MIGROM, weil da wirklich die Expertise beider Unternehmen zusammenkommt. Und ja, es ist was Besonderes, weil was war die Herausforderung? Ich habe einen Spenderbestand und ich möchte jetzt die wirklich Major Donor und identifizieren. Dann kann ich anfangen, Prospect Research zu betreiben, kann manuell recherchieren und entdecke dann vielleicht auch noch mit ein paar Tricks und Kniffe 100 potenzielle Großspender. Das lässt sich machen, ist aufwendig. Was mache ich aber, wenn ich einen Bestand von 500.000 Adressen habe oder 100.000 Adressen? Da kann ich nicht alle durchrecherchieren. Und am Spendenverhalten kann ich es auch nicht ablesen. Also wie kann ich automatisiert große Datenbestände auf Potenziale hin untersuchen im Bereich Major Donor? Das war die Ausgangsfragestellung. Und so ist die Schomerus Scorecard bei MIGROM dann entstanden, weil genau das tut sie. Sie sucht in einem Adressbestand die Menschen, die aufgrund bestimmter soziodemografischer Daten und abgeleiteten Echtdaten das Potenzial haben, sechsstellig zu spenden und bringt die dann in ein Ranking.
Und dieses Ranking teilt diese Menschen ein, entsprechend ihrer Potenziale. Also jemand, der ein hohes Potenzial hat, bekommt ein höheres Ranking als jemand, der ein geringes Großspendenpotenzial hat.
Das kann der Mandant, die Mandantin sich wünschen. Man kann ja auch sagen, die Nummer 1 ist der Top und die Nummer 600 ist so an der Grenze zum, wir wissen es nicht.
Nun sagen uns ja viele Fundraiserinnen und Fundraiser, naja, ich brauche das gar nicht, weil meine Großspenderinnen und Großspender habe ich ja schon lokalisiert. Ich bekomme das mit aufgrund der Durchschnittsspende und ich kann dann einschätzen, wenn jemand 2.500 Euro spendet, dann ist er ein Großspender und dann bekommt er das Merkmal. Warum empfiehlst du trotzdem eine Scorecard in dem Zusammenhang?
Naja, das normale Verfahren ist, ich bewerte den Spender, die Spenderin. De facto ist es oft, ich bewerte die Adresse anhand des Verhaltens. Das ist ein Indikator. Spannender finde ich es ja zu gucken, wo liegt denn das Potenzial der Spenderin, des Spenders. Weil dann kann ich vom Potenzial ausgehend auch die Ansprache gestalten. Jemand, der ein Potenzial von 100.000 Euro hat, den kann ich um eine Summe von 5.000 Euro fragen oder 10.000. Das heißt, ich kann viel zielgerichteter zum Beispiel die Shoppinglists gestalten und orientiere mich am Potenzial und nicht am Ist. Ja. Also Beispiel, einer der berühmten Hamburger Millionäre spendet für Organisation X regelmäßig 1.000 Euro im Monat, sind 12.000 Euro. Was sagt das über den Milliardär aus? Das Potenzial ist dramatisch höher. Und deshalb ist das Potenzial so spannend. Der könnte auch 120.000 Euro im Jahr geben oder 250.000.
Aber genau an diesem Punkt, ich habe einen Hamburger Milliardär, der spendet 12.000 Euro im Jahr, könnte aber vielleicht auch 12 Millionen spenden. Das sagt ja etwas über das Spendenverhalten des Milliardärs aus, aber es sagt ja auch etwas über die Einschätzung und die Kommunikation und die Fokussierung der Organisation aus. Denn es gibt ja einen Grund, warum dieser Milliardär dieser Organisation immerhin 12.000 Euro gibt, aber gleichzeitig der Elbphilharmonie 12 Millionen.
Ja, das ist ja ein Aspekt, den du sehr schön herausgearbeitet hast. In welcher Schublade bin ich als Organisation bei welchem Großspender? Und dann bin ich halt in der 12.000-Euro-Schublade, weil ich keine höhere Relevanz für ihn habe. Das ist dann etwas, was es noch gesondert zu überwinden gilt. Wichtig ist mir aber zu wissen, ich habe da einen, der könnte 12 Millionen geben. Und jetzt ganz ehrlich, die können wir auch manuell finden. Aber die vielen fünf-, sechsstelligen Summengeber, die zu finden in einem Bestand, da liegt die Herausforderung, weil das geht dann eigentlich nur EDV gestützt.
Also ihr, die Experten für Datenauswertung oder Potenzialerhebung in Spenderinnen und Spenderbeständen, habt ja mal die Benchmark erstellt in Deutschland, dass im Normalbereich, also in dem Segment der Normalspenden, 1 bis 1,5% Großspender verborgen sind. Für die Hörerinnen und Hörer in der Schweiz sind es zwischen 1,5 und 2%. Da ist es erstaunlicherweise etwas höher. Aber das heißt, wenn ich 100.000 Adressen habe von Normalspenden, dann kann ich davon immerhin, wenn es schlecht läuft, 1%, also 1.000 herausfiltern über die Scorecard, die ein höheres Potenzial haben.
Exakt. Und dann kann ich entscheiden, wie spreche ich an. Und das ist jetzt der Wermutstropfen, nicht der Scorecard, sondern der Wermutstropfen für uns. Das muss ich zugeben, wenn ich entdecke, dass Mandanten diese Information haben, aber nichts damit machen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir dann auch Handlungsempfehlungen geben und zum Beispiel sagen, die Top 50, die kontaktierst du bitte für das Großspendergespräch und 51 bis 100 nehmen wir in ein Großspender-Package rein und sprechen es schriftlich an und skalieren dann runter, um zu schauen, wie die Potenziale dann gehoben werden können.
Jetzt hast du das Ganze ja schon sehr erfolgreich für eine namhafte norddeutsche Organisation umgesetzt, ohne die Organisation jetzt namentlich zu nennen. Was waren so für dich die wichtigsten Erkenntnisse des Auftraggebers aus dieser Scorecard oder auch für dich?
Ja, für den Mandanten war die Erkenntnis wir haben ja unglaublich viel Potenzial, das wir noch nicht gekannt haben. B, das Potenzial ist so hoch, dass wir wirklich das Instrument des Großspendergesprächs als systematisch für uns erkennen müssen. Und das war ja dann für den Mandanten wie für mich schmerzhaft, dass die Corona-Krise in den Anfangswirren dann diesen Ansatz ein bisschen konterkariert hat. Und dann war für den Mandanten ganz wesentlich zu erfahren, dass eine Ansprache auf einen fünfstelligen Betrag per Brief funktionieren kann und keinen Anstoß erregt, weil die Personen, die den Brief erhalten haben, in der Tat auch fünfstellig hätten geben können. Und dann haben wir natürlich auch vierstellige Summen erbeten, weil das kann man ja dann sozusagen dem Ranking entlang arbeiten. Und wenn man dann noch ein spezifisches Großspender-Package macht, und da muss man jetzt nicht an aufwendig denken, sondern im hohen Maße individualisiert. Das war ja die Idee, die der Mandant eingebracht hat in die Kooperation. kann man nur feststellen, funktioniert ausgezeichnet.
Also wenn ich zum Ende zusammenfassen kann, Udo, die Scorecard ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument im Fundraising-Alltag, weil die Kolleginnen und Kollegen damit ein genaueres Profil ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer erhalten, sie auch sehr genau einschätzen können, was denn für Erwartungen in Kommunikation diese Menschen haben. Die Schomerus Scorecard, die du gemeinsam mit Microm entwickelt hast, hat darüber hinaus den Aspekt, auch nochmal zu gucken, was für Potenziale haben denn diese Spenderinnen und Spender. Und der wirtschaftliche Vorteil liegt offensichtlich darin, dass eine Organisation, die wachsen möchte, erstmal die eigenen Schätze hebt und dann aber auch vielleicht die Bindung optimiert. Denn es wäre ja ärgerlich, die Menschen zu verlieren, die statt 12.000 Euro auch 1,2 oder 12 Millionen spenden können. Ist das auch ein Gedanke jetzt zum Schluss für dich, wie wir in die Bindung gehen oder auch in die Optimierung der Mitglieder und Mitgliederinnen?
Unbedingt. Bindung ist der eine Aspekt, aber auch die Platzierung von Fundraising-Instrumenten ist ein Aspekt. Eine Idee, die ich immer noch verfolge, ist, kann ich mit Scorecards zum Beispiel potenzielle Stifterinnen und Stifter im Bestand identifizieren? Aber das wäre schon ein neues Produkt.
Aber wie ist das mit Erblasserinnen und Erblassern?
Bin ich noch unsicher. Natürlich kann ich sagen, ich habe eine Person X mit einem hohen Potenzial im Bestand. Das heißt aber noch nicht, dass diese Person dann wirklich auch einen Nachlass oder ein Erbe für meine Organisation einsetzt. Weil je wohlhabender Menschen sind, umso mehr ist ihr Verhalten an der Stelle auch spezifisch. Aber natürlich ist es dann sinnvoller, wie du gesagt hast, an der Stelle die Bindung zu intensivieren und dann zu gucken, wie ich mit den Adressen weiterarbeiten kann.
Udo, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich fand es sehr spannend, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, über die Scorecard zu sprechen und du mir auch als Scorecard-Laie nochmal die richtigen Bilder mitgegeben hast. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Du merkst, wovon der Kopf voll ist, davon fließt der Mund über.
Ich danke dir sehr und dir noch einen schönen Tag. Tschüss, Udo.
Dankeschön. Grüße nach Hamburg, Andreas.
Danke.
Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Besucht uns gerne auf unserer Website und abonniert unseren Newsletter unter www.chomerus.eu. Solltet ihr Fragen haben, Kritik, Anregungen, was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr uns sagen wollt, schickt uns gerne eine Mail. Wir beantworten die so schnell wie möglich. Achtet auf euch, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao.